Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. Guten Abend. Annegret Kramp-Karrenbauer ist als Verteidigungsministerin vereidigt worden am Geburtstag der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Gleich zu Beginn der Sendung hören wir die Einzelheiten im Bericht unserer Korrespondentin in Berlin. Über die Personalie kann ich mit dem Politikwissenschaftler Martin Florak sprechen. Das Interview in wenigen Minuten. Etwas mehr als 24 Stunden ist es nun her, dass Ursula von der Leyen zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden ist. Die deutschen Sozialdemokraten hatten ihr in Straßburg im Europaparlament die Stimmen verweigert. Deswegen gibt es nun Knatsch in der Großen Koalition in Berlin. Auch dies ein Thema dieses Tages und dieser Sendung. Im Missbrauchsfall Lüchte ist ein erstes Urteil gefallen, die Einzelheiten gleich. Die Finanzminister der G7-Runde haben sich vereint gegen die Facebook-Kryptowährung Libra ausgesprochen. Die Hintergründe in etwa einer halben Stunde in dieser Sendung, an deren Ende um kurz vor Mitternacht wie immer die Presseschau steht. Thema dort unter anderem die Personalie um Annegret Kramp-Karrenbauer. Und damit wollen wir auch in die Sendung einsteigen. Um kurz nach 11 heute Vormittag war es soweit. AKK, wie sie auch genannt wird, die CDU-Vorsitzende, erhält im Schloss Bellevue die Ernennungsurkunde. Nicht einmal eine halbe Stunde später fährt sie im Verteidigungsministerium schon zum Dienstantritt vor. Kramp-Karrenbauer ist also zur Verteidigungsministerin ernannt. Den Tag und die Reaktionen darauf fasst für uns aus Berlin Nadine Lindner zusammen.
Eine Stunde, zwei Termine. Damit war der überraschende Ämtertausch im Verteidigungsministerium am späten Vormittag in Berlin abgeschlossen. Um kurz nach 12 kam die Ankunft am neuen Arbeitsplatz für die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Abschreitende Ehrenformation und Zeit für ein kurzes Statement.
Ich gehe an diese Aufgabe heran mit einem hohen Respekt. Ich gehe mit vollem Herzen und auch voller Überzeugung mein Amt als Bundesverteidigungsministerin an.
Nur wenige Minuten vorher hatte die CDU-Chefin ihre Ernennungsurkunde in Schloss Bellevue bekommen. Zusammen mit dieser Aufforderung des stellvertretenden Bundesratspräsidenten Michael Müller.
Große Aufgaben liegen vor Ihnen, denn zweierlei ist notwendig. Unser Land braucht eine starke Bundeswehr und die Bundeswehr braucht starken Rückhalt in der Politik und in der ganzen Gesellschaft.
SPD-Politiker Müller vertrat bei dem Termin sowohl Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als auch den Bundesratspräsidenten Daniel Günther. Die Vereidigung im Bundestag für Kramp-Karrenbauer folgt nächste Woche. Der scheidenden CDU-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gab Müller die folgenden Worte mit auf den Weg. Sie
haben sich von Beginn an für eine Konsolidierung und Stärkung der Bundeswehr eingesetzt, haben materielle und finanzielle Defizite klar benannt und notwendige Reformen eingeleitet. Nicht alle Mängel in der Ausstattung sind behoben, noch bleibt viel zu tun.
Es sind durchaus kritische Zwischentöne von Müller, denn auch von der Leyens Bilanz bei der Bundeswehr ist nicht ungetrübt. Durch die Kostenexplosion bei der Sanierung der Gorch-Vock und die Berateraffäre. Von der Leyen hatte das Amt seit 2013 inne. Die Neubesetzung ist eine handfeste Überraschung. Es sind die Parteien, die über die Besetzung der Kabinettsposten entscheiden. Und die CDU-Führungsriege war erst gestern Abend von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kramp-Karrenbauer darüber informiert worden, dass die Parteichefin die Nachfolgerin von der Leyen wird. Das war völlig unerwartet, denn alle waren davon ausgegangen, dass sich Kramp-Karrenbauer vor allem um die CDU kümmern wolle. Die Reaktionen fallen entsprechend unterschiedlich aus. Rückendeckung erhielt Kramp-Karrenbauer vor allem aus der Union. Unter anderem vom Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus im ARD/ZDF-Morgenmagazin.
Also Annegret Kramp-Karrenbauer hat Führungserfahrung. Sie war nicht nur Ministerpräsidentin im Saarland, sie war auch Innenministerin, hat also auch den sicherheitspolitischen Bezug.
Von diesem Maß an Unterstützung ist bei den mitregierenden Sozialdemokraten nichts zu hören. Achim Post, Vize-Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, sagte reserviert am Morgen im Deutschlandfunk.
Ja, ich glaube schon, dass das ein bisschen der Hintergrund ist, dass sie eine neue Bühne braucht. Ob das Verteidigungsministerium dafür die richtige Bühne ist, das wird man sehen.
Aus der Opposition kommt teils harsche Ablehnung. Noch recht freundlich formulierte es Tobias Lindner, verteidigungspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
Sie erbt ein Haus, das eine Menge offener Baustellen hat, das alles andere als gut bestellt ist. Und ich kann nur hoffen, dass Frau Kramp-Karrenbauer keine lange Einarbeitungszeit braucht.
Deutlicher hingegen Marie-Agnes Strack-Zimmermann, liberale Verteidigungspolitikerin bei NTV.
Bei allem Respekt, aber die Bundeswehr eignet sich nie und jetzt noch weniger als Spielwiese für CDU-interne Machtspielchen.
Linken Fraktionsgeschäftsführer Jan Korte warf der CDU ebenfalls vor, sie mache Ministerien zu Verschiebebahnhöfen, um die Personalprobleme der Union zu regeln. Für den AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lukassen ist Kramp-Karrenbauer eine Fehlbesetzung. Ihr fehle jeglicher Bezug zum Militär.
Nadine Lindner berichtete aus Berlin. Annegret Kramp-Karrenbauer ist zur neuen Verteidigungsministerin ernannt worden und das am Geburtstag der Kanzlerin. Unter anderem darüber kann ich nun sprechen mit dem Politikwissenschaftler Martin Florak von der Universität Duisburg-Essen. Guten Abend, Herr Florak.
Guten Abend, Herr Heinrich.
Hat sich, Herr Florak, Angela Merkel an ihrem Geburtstag mit Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin selber ein Geschenk gemacht?
Naja, sie hat zumindest eine Überraschung hingelegt, das kann man schon sagen. Und sie ist sich in gewisser Weise treu geblieben, denn sie hat bei vielen Kabinettsbesetzungen in der vorhergehenden Zeit auf große Überraschungskurs verzichtet, davon Abstand genommen, große Kabinettsumbildungen hinzulegen, sondern eher kleine Lösungen gesucht. Und insofern ist es jetzt eine vergleichsweise kleine Lösung mit allerdings großer Wirkung heute Abend.
Mission Kanzleramt für AKK?
Ja, zumindest der zweite Versuch, denn vielleicht ist es auch ein bisschen die Reaktion darauf, dass zumindest der Versuch, Annegret Kramp-Karrenbauer zu profilieren als CDU-Chefin und sie aus der Kabinettsdisziplin rauszuhalten, bisher nicht wirklich funktioniert hat. Denn sie hat ja viel Gegenwind erfahren, auch innerparteilichen Gegenwind. Und insofern, falls sich an der Linie der Kanzlerin nichts geändert hat, dass sie Annegret Kramp-Karrenbauer für eine geeignete Nachfolgerin im Amt des Bundeskanzlers hält, dann versucht sie gewissermaßen, ihr jetzt noch mal zum zweiten Mal den roten Teppich auszurollen und für ihr vielleicht eine andere Gelegenheit zu geben, sich anders zu profilieren, sie vielleicht auch staatstragend in dieser Kabinettsposition zu positionieren, um ein bisschen auch diesen Widerstand, der ja in ihrer alleinigen Rolle als Parteivorsitzender entgegengeweht ist, abzufedern.
Aber wenn wir uns das mal anschauen, Material- und Ausrüstungsmängel, die Berateraffäre nicht zuletzt, das Hin und Her bei der Gorch Fock. Ursula von der Leyen hat Frau Kramp-Karrenbauer laut Kritikern ein Haus voller Probleme hinterlassen. Muss das nicht ein Himmelfahrtskommando werden?
Ja, bisher war zumindest das Verteidigungsministerium jetzt keine sichere Bank, um dann darauf eine große politische Karriere in noch höhere Ämter anzustreben. Das kann man schon sagen. Auf der anderen Seite ist jetzt die Fallhöhe auch nicht so wahnsinnig hoch, kann man sagen. Denn die Kritik an Frau von der Leyen war ja in den letzten Monaten vehement. Insofern ist der Neustart auch insofern fürs Verteidigungsministerium eine interessante Wolte, weil man damit ja Ursula von der Leyen aus der Kritik nimmt, weil die Mängel, die da zum Teil auch im Raum stehen und auch jetzt insbesondere mit Blick auf die Beraterfragen da diskutiert werden, das kann man Annegret Kramp-Karrenbauer nicht vorwerfen. Insofern wird das auch insofern zu einer gewissen Befriedung beitragen und der Opposition dann auch Angriffsmöglichkeiten gegenüber der Bundesregierung sozusagen wegnehmen können. Und insofern kann das auch ein Schachzug sein, an dieser Front ein bisschen mehr Ruhe zu schaffen, obwohl das vielleicht im Moment für Annegret Kramp-Karrenbauer eher dann persönliches Risiko birgt.
Also eventuell sogar Win-Win.
Ja, in der Tat. Und es kommt noch was anderes dazu, denn es wiederholt sich ein bisschen was, was ja schon bei der Berufung von Annegret Kramp-Karrenbauer zur Generalsekretärin eine Rolle gespielt hat, was ja am Ende auch ein großes Wagnis war, sich als Ministerpräsidentin im Saarland zu verabschieden und als Generalsekretärin dann in Berlin anzuheuern. Das war in dem Sinne ein erfolgreiches Modell, um dann das als Sprungbrett zu nutzen in den Parteivorsitz. Und insofern hat sie schon bewiesen, dass sie durchaus zu Wagnissen bereit ist. Und insofern kann man sagen, vielleicht ist das jetzt das Wagnis, mit dem sie sich dann vorstellt, bessere oder gute Chancen zu haben, bei der Nachfolge für Merkel eine gute Rolle zu spielen.
Ja, lassen Sie uns mal dabei bleiben, Herr Florak. Im Oktober 2018, wir erinnern uns, war Annegret Kramp-Karrenbauer als Merkels Wunschkandidatin Parteivorsitzende der CDU geworden. Wir erinnern uns auch an das Rezo-Video und den Umgang von Frau Kramp-Karrenbauer damit. Da stand sie denkbar schlecht da. Nun noch dieses schwierige Ministerium. Ist das nicht einfach zu viel?
Ja, zumindest hat sie selber ja vor ein paar Tagen noch erklärt, sie wäre ganz bewusst nicht ins Kabinett eingetreten, weil die Aufgabe als Vorsitzende der Partei so groß sei. Davon will sie jetzt nichts mehr wissen. Insofern würde man sagen, ist das Teil der politischen Rhetorik, was man halt so sagt, wenn man sich bisher keine richtig passende Gelegenheit oder die nicht gesehen hat und die nicht ergreifen wollte. Insofern ist das ein Teil auch der rhetorischen Ablenkungsscharmützel. Ob das am Ende aufgeht und so weiter, das ist natürlich völlig unklar. Niemand von uns wagt ja überhaupt Prognosen, wie lange diese Regierung hält, wann überhaupt die Nachfolgefrage sich tatsächlich stellt. Es ist sicher ein Wagnis für Kramp-Karrenbauer und das Verteidigungsministerium kein einfaches Ressort. Aber auf der anderen Seite zeigt es schon, dass Merkel sie in dieser Rolle stärken will, in der sie bisher zumindest positioniert hat. Und man gibt ihr damit ja auch eine zusätzliche Bühne, nämlich auch fachpolitisch in Erscheinung zu treten, was sie als Parteivorsitzende nicht kann. Denn da wirkt sie ja faktisch nur rhetorisch. Und wir haben ja gesehen, dass man auch bei solchen rein simulativen Auftritten, kann man sagen, dann relativ schnell auch in die Schusslinie geraten kann und das auch nicht durch fachpolitische eigene Akzente gerade rücken kann.
Wobei gerade dieser Begriff der Bühne, das wird ihr ja von der SPD zum Vorwurf gemacht, dass das ihr auf die Füße fallen könnte.
Ja, nur bei der Bewertung der SPD spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, dass die SPD auch überlegt, wie denn eigentlich die Ausgangssituation und Konstellation bei der nächsten Bundestagswahl sein wird. Denn die SPD hat natürlich gar kein Interesse daran, dass sich eine Nachfolgerin oder zumindest potenzielle Nachfolgerin von Angela Merkel besonders gut warm laufen kann. Denn das ist der natürliche Konkurrenz, mit dem die SPD am Ende dann den nächsten Wahlkampf bestreiten muss. Insofern verwundert das gar nicht, dass die SPD keinerlei Interesse daran hat, Annegret Kramp-Karrenbauer in einer starken und gestärkten Rolle zu sehen. Also diese Reaktion ist sehr erwartbar gewesen.
Einer, der auch als Favorit für den Verteidigungsminister gehandelt worden war oder als der Favorit, Jens Spahn, hat gesagt, er freue sich über die heutige Entscheidung. Ist das ein vergiftetes Kompliment?
Naja, vielleicht freut er sich tatsächlich, denn es wurde ja zumindest dann spekuliert schon, dass er die Nachfolge hätte antreten sollen von der Leyen. Und dann wäre die Reaktion möglicherweise gewesen zu sagen, naja, da hat man einen Minister, der einem als unliebsamer Konkurrent vielleicht in die Quere kommen kann und der wird jetzt auf dieses Himmelfahrtskommando da geschickt. Insofern hat ja Jens Spahn schon eine Bühne als Gesundheitsminister und er kann auch zuwarten und hat Zeit. Er ist fast mit Abstand der Jüngste in diesem Kabinett. Insofern drängt für ihn gar nicht die Zeit, jetzt schon bei der nächsten Wahl auch dann in die erste Reihe vorstoßen zu müssen. Er hat außerdem ja schon seinen Hut in den Ring geworfen, interessanterweise ja auch bei dem Hamburger Parteitag, dann unterlegen Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz. Insofern ist er ein bisschen schon vielleicht geübt in der Rolle des zweiten Siegers, aber möglicherweise ist es vielleicht auch eine Herausfordererposition, in der er sich in den nächsten Monaten und Jahren ganz gut wohlfühlen wird.
Er muss also noch nicht in die Röhre schauen?
Na, vielleicht kurzfristig, aber es ist ja auch beides offen, nämlich einerseits, dass Frau Kramp-Karrenbauer diese Bühne nutzen kann und das eine gute Gelegenheit ist, auch dann nach Höherem zu streben. Es kann aber auch sein, dass sie grandios scheitern wird in diesem Amt und ganz viele Probleme, die mit dem Verteidigungsministerium und der Bundeswehr verbunden sind, am Ende bei ihr persönlich abgeladen werden. Und dann ist er vielleicht im Moment mal vorübergehend derjenige in der zweiten Reihe, aber vielleicht der lachende Dritte bei diesem Spiel.
Der Politikwissenschaftler Martin Florak von der Uni Duisburg-Essen. Vielen Dank, Herr Florak, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ganz schön knapp war es gestern für Ursula von der Leyen. Nur wenige Stimmen weniger und sie wäre in Straßburg von den Abgeordneten des Europäischen Parlaments nicht zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden. Das knappe Ergebnis hatte nicht nur, aber auch mit der Haltung der deutschen Sozialdemokraten zu tun. Bis zuletzt hatten sich diese gegenüber der Wahl von der Leyen ablehnend gezeigt. Ganz im Gegensatz beispielsweise zu den Genossen aus Spanien. Die Haltung der deutschen Genossen auf europäischer Bühne sorgt nun auch in der Großen Koalition in Berlin für Knatsch. Über den GroKo-Streit zum Nein der SPD, der Bericht von Gudula Geuter.
Besonders empört zeigt sich CSU-Generalsekretär Markus Blume. Das unsägliche Verhalten der SPD ist eine Belastung der Großen Koalition, schreibt er kurz nach der Wahl Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin. Das gesamte Parlament, so betont er, und meint damit offenbar die Mehrheit im Parlament, habe Verantwortung für Europa gezeigt und die destruktive Haltung der deutschen Sozialdemokraten überstimmt. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart spricht von der Aktion gegen von der Leyen in Anspielung auf das Schreiben, in dem Sozialdemokraten echte oder vermeintliche Verfehlungen von der Leyen zusammengetragen hatten. Einer Traditionspartei unwürdig sei das gewesen, twittert Hart. Und sein Parteifreund Patrick Sensburg kündigt an, darüber sei noch zu reden.
Wir werden das, was die Koalition sicherlich auch durch dieses Verhalten belastet, mit dem Koalitionspartner besprechen. Dazu wird sich im Sommer noch ausreichend Gelegenheit ergeben.
Hatte am Abend, noch bevor ihr Wechsel ins Bundeskabinett bekannt wurde, auch CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in der ARD in den Raum gestellt. Auf die Frage, wie tief die Verstimmung in der Koalition reicht, verwies sie allerdings auf die SPD selbst, die das Verhalten der Abgeordneten ihren Wählern erklären müsse. Ralf Brinkhaus, der Unionsfraktionsvorsitzende, sieht es am Morgen im ZDF genauso. Ambitioniert werde das für die Sozialdemokraten.
Wir haben das erste Mal seit über 50 Jahren wieder eine Deutsche. Wir haben eine Frau. Wir haben eine glühende Europäerin. Das hat sie ja gezeigt, die jetzt auf dem Posten sitzen. Und insofern ist das sehr, sehr schwierig für die SPD zu erklären, warum ausgerechnet die deutsche SPD jetzt sagt, Ursula von der Leyen wollen wir nicht.
Erklären will die SPD, dass sich die deutschen Sozialdemokraten der Wahl von der Leyen verweigert haben. Wie auch die Grünen, wie auch die Linkspartei. Aber eben anders als die Mehrheit der europäischen Sozialdemokraten. Man habe sich gefragt, ob es klug sei, nach dieser Wahlbeteiligung und dem Wahlergebnis das Spitzenkandidatenprinzip einfach zur Seite zu schieben, referiert der geschäftsführende Co-Parteivorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel. Das Ergebnis?
Dort war die klare Mehrheitsauffassung, dass das nicht klug ist, weil uns das auf der langen Linie spätestens bei den nächsten Europawahlen einholen wird.
Fraktionsvize Achim Post wirbt im Deutschlandfunk für Verständnis. Es sei ums Prinzip gegangen und dieses Prinzip sei wichtig.
Wir haben in der Sozialdemokratie, und zwar nicht nur in der deutschen, sondern der europäischen, ungefähr 2 Jahre lang darüber diskutiert, nach welchem Verfahren eigentlich unser Spitzenkandidat aufgestellt wird. Wir haben ein halbes Jahr Wahlkampf gemacht. Wir hatten 2 Kandidaten zur Auswahl und dann plötzlich nach der Wahl zu sagen, nee, das stimmt alles nicht, das machen wir jetzt wieder anders und es ist eben egal, wenn es keinen Spitzenkandidaten gibt. Das hätten wir als inkonsequent empfunden.
Was bleibt an Hypothek für die Zusammenarbeit in Europa? Wenig, glaubt man Achim Post.
Das erkennen Sie an der Gratulation an Frau von der Leyen. Das erkennen Sie daran, dass sie jetzt gewählt ist. Dass wir nicht im Geringsten kritisieren, dass sie mit einer knappen Mehrheit gewählt wurde, sondern Mehrheit ist Mehrheit. Dass wir eine Menge vorhaben in Europa in den nächsten 5 Jahren. Und ich gehe mal davon aus, auch mit ihr zusammen.
Und in der Koalition?
Wir müssen natürlich auch nach vorne schauen, weil wir als Koalition noch wichtige Aufgaben vor uns haben, gerade im Herbst.
Fügt für die CDU eher versöhnlich Ralf Brinkhaus an. Und Manfred Weber, der CSU-Mann und gerade noch EVP-Spitzenkandidat, verweist auf die Ankündigungen von der Leyen zum Klimaschutz.
Insofern finde ich es auch schade, dass die Grünen sich gestern verweigert haben.
So sind es nicht die Genossen allein, mit denen die Unionsparteien hadern.
Gudula Gorta berichtete aus Berlin. Das Bundeskabinett macht ernst, weil die Zahl der Masererkrankungen steigt, wird Impfen für Kinder, Schüler und einige Erwachsene jetzt Pflicht. Ein wenig Zeit bleibt noch, ab März 2020 ist es dann aber soweit, müssen Eltern vor der Aufnahme ihrer Kinder in eine Kita oder Schule nachweisen, dass diese geimpft sind. Die Impfpflicht gilt im Übrigen auch für bestimmte Erwachsenengruppen. Die Details von Josephine Schulz.
Für Impfgegner könnte es bald teuer werden. Das zumindest sieht der Gesetzentwurf für eine Impfpflicht vor, den das Kabinett heute auf den Weg gebracht hat. Demnach drohen Eltern, die ihre Kinder nicht gegen Masern impfen lassen, zukünftig Sanktionen. Gesundheitsminister Jens Spahn begründete:
Wir wollen insbesondere die Schwächsten in der Gesellschaft, nämlich die Kinder, vor unnötigen Infektionen schützen.
Ab März kommenden Jahres müssen Eltern, bevor ihr Kind in den Kindergarten oder in die Schule kommt, nachweisen, dass es gegen Masern geimpft ist. Auch für Tagesmütter und Personal in Gemeinschaftseinrichtungen gilt die Pflicht. Zum Beispiel in Kitas, Schulen, Flüchtlingsunterkünften und Krankenhäusern. Wer keinen Impfschutz nachweisen kann, kann dort nicht arbeiten. Eltern, die ihr Kind trotzdem nicht impfen, müssen mit Strafen rechnen. Für kleinere Kinder droht der Ausschluss vom Kindergarten, bei Schulkindern Geldstrafen bis zu 2.500 Euro, weil die Schulpflicht einen Ausschluss nicht erlauben würde.
Es ist wie im Straßenverkehr. Wer sich und andere etwa durch zu schnelles Fahren gefährdet, da ist eine Bußgeldbewährung auch selbstverständlich. Und das gilt hier eben für Masern dann genauso.
Ausgenommen von der Pflicht sind Menschen, bei denen die Impfung aus gesundheitlichen Gründen gefährlich wäre, und alle, die vor 1970 geboren wurden. Um das Impfen zu erleichtern, sollen zukünftig vermehrt freiwillige Reihenimpfungen gegen Masern und andere Krankheiten in Schulen angeboten werden. Ein Grund für die Impfpflicht ist, dass Deutschland immer noch keinen allgemeinen Schutz der Bevölkerung durch eine ausreichend hohe Impfquote erreicht hat. 95% der Bevölkerung müssten dafür immun sein. Laut Robert-Koch-Institut hatten 2017 rund 93% der Schulanfänger die empfohlene 2. Impfung gegen Masern bekommen und waren damit ausreichend geschützt. Auch bei Erwachsenen gäbe es große Impflücken. Die Zahl der Masernerkrankungen schwankt. 2018 gab es laut Robert-Koch-Institut 543 Fälle, 2017 waren es über 900 Fälle, im Jahr 2016 etwas über 300 Erkrankungen. Vom Koalitionspartner gab es Lob für den Gesetzentwurf. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Karl Lauterbach, sagte gegenüber der ARD:
Wir müssen die Kinder schützen und die Ausrottung der Masern endlich erreichen. Ohne Impfpflicht ist das nicht drin.
Die Linken sind ebenfalls für eine Impfpflicht, auch die Grünen haben sich nach langem Zögern dafür ausgesprochen. Kritik kam von der AfD. Der Bundestagsabgeordnete Detlef Spangenberg sagte:
Wir sind der Meinung, wenn wir eine Pflicht einführen, könnte das zu einer Abwehrreaktion führen. Manche Menschen sind dann gleich beleidigt und sagen, nein, ich will das aber nicht, dann lasse ich mich nicht impfen und das könnte sich auch auf andere Impfungen ausdehnen.
Für die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion Christine Aschenberg-Dugnus sollte eine Impfpflicht nur das allerletzte Mittel sein. Sie glaubt nicht an eine allgemeine Impfskepsis, sondern sieht die Probleme woanders.
Die zweite Impfung scheitert doch meistens daran, dass man keine Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen. Und dann müssen wir den Leuten etwas anbieten, also ganz niederschwellig zum Beispiel irgendetwas anbieten. Unkomplizierte Impftermine in der Kita zum Beispiel oder Impftermine in der Schule, Erinnerungstermine durch die Haus- und Kinderarztpraxen. Das sind die Maßnahmen, die ich erstmal ergreifen muss und dann werde ich auch eine hohe Impfdurchquote erreichen.
Neben der Impfpflicht hat das Bundeskabinett noch zwei weitere Gesetze aus dem Hause Spahn auf den Weg gebracht. So soll zum einen der medizinische Dienst der Krankenkassen in eine Körperschaft öffentlichen Rechts überführt und damit unabhängiger von den Krankenkassen werden. Zum Zweiten will Spahn die Versorgung von Apotheken auf dem Land unterstützen und sie gegen Preiskonkurrenz durch Online-Apotheken schützen.
Josephine Schulz berichtete. Das Landgericht Detmold hat im Missbrauchsskandal von Lüchte ein erstes Urteil gefällt. Der Angeklagte Heiko V. aus Stade hat eine Bewährungsstrafe von 2 Jahren erhalten wegen Anstiftung zum schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und des Besitzes von pornografischen Schriften. Silvia Münstermann berichtet.
Das war für viele eine Überraschung. Das Landgericht hat den Angeklagten Heiko V. zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt und zum Ende des Prozesses den Haftbefehl aufgehoben. Ein Urteil, was bei dem damaligen Opfer Bestürzung auslöste, ihre Anwältin Celia F. Lietsche.
Sie ist hier aus dem Gerichtssaal rausgerannt, sage ich mal, rausgestürmt, ohne sich nochmal auch mit mir darüber zu unterhalten. Ich glaube, dazu ist sie im Moment auch gar nicht in der Lage, dazu ist sie gar nicht fähig, weil sie mit ganz anderen Erwartungen hierher gekommen ist. Und letztendlich ja, mit diesem Ergebnis auch hier herausgehen muss.
Die Vorsitzende Richterin hatte die inzwischen erwachsene Frau ausdrücklich für ihren Mut und ihre Kraft gewürdigt, diesen Prozess durchzustehen. Aber es gab für das Gericht gewichtige Gründe, dem Angeklagten Heiko V. aus Stade eine Bewährungschance einzuräumen. Gerichtssprecherin Melanie Rüther.
Insbesondere hat sich positiv ausgewirkt, dass der Angeklagte vollumfassend geständig war, dass die Taten jetzt auch mit 8 Jahren schon eine lange Zeit zurückliegen, dass der Angeklagte strafrechtlich bisher noch nicht in Erscheinung getreten ist und dass er eben auch therapiewillig gewesen ist.
Die muss der 49-Jährige nun während seiner Bewährungszeit machen. Die Richter machten deutlich, dass die Taten verwerflich waren und sie machten deutlich, wer Kinderpornografie im Internet ansieht, macht sich mitschuldig. Wer die Kinder gesehen habe, werde sie so schnell nicht mehr vergessen, sagte die Vorsitzende Richterin zu Heiko V. Ihre Gesichter zeigten Angst, Verzweiflung, Abscheu und Ekel. Trotz dieser deutlichen Worte war dem Angeklagten die Erleichterung über das Urteil anzusehen. Sein Verteidiger Jan Popkes erklärt warum.
Ja, eine Erleichterung ist bei meinem Mandanten sicherlich gegeben, der, wie das die Kammer ja auch gesagt hat, erstmalig in Haft war, 7 Monate. Bei den Vorwürfen in der JVA, das ist nun im wahrsten Sinne des Wortes kein Zuckerschlecken. Mein Mandant war da isoliert, ist angefeindet worden, weil in der JVA nicht differenziert worden ist, ob mein Mandant nun Kinder angefasst hat, was ja selber nicht der Fall war, oder ob er nur, ohne das verharmlosen zu wollen, Zuschauer war an der Webcam.
Das Urteil selbst kommentiert der Kinderschutzbund NRW nicht. Das Gericht habe sicher gute Gründe für seine Entscheidung gehabt, sagt Sprecherin Nicole Vergin.
Wir brauchen einfach eine viel bessere Zusammenarbeit der Einrichtungen und Behörden, wenn es um Kinderschutz geht. Es muss verhindert werden, dass wichtige Informationen einfach versickern. Und es ist wichtig, dass die breite Öffentlichkeit und Menschen, die mit Kindern arbeiten, besser über sexualisierte Gewalt informiert werden.
Mit diesem Urteil ist der Prozess wegen des 100-fachen sexuellen Kindesmissbrauchs auf dem Campingplatz in Lüchte nicht beendet. In gut 2 Wochen wird in Detmold gegen die beiden Hauptangeklagten, Andreas V. und Mario S., weiterverhandelt. Dann geht es um langjährige Haftstrafen und sogar um die Sicherungsverwahrung.
Silvia Münstermann berichtete. Es ist 23.33 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung. Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Die USA haben die Türkei endgültig aus dem F-35-Programm gestrichen. Das Weiße Haus stellte klar, dass die Türkei wegen des Kaufs des russischen Raketenabwehrsystems S-400 nicht mehr Teil des Programms zum Bau der Kampfjets sein könne. Thilo Kössler.
Die USA haben die Türkei aus dem Programm des F-35-Kampfjets gestrichen. Die weitere Zusammenarbeit in diesem Programm sei nicht vereinbar mit dem Kauf des russischen Raketenabwehrsystems vom Typ S-400, teilten das Weiße Haus und das US-Verteidigungsministerium mit. Das sei der türkischen Seite mehrfach und eindringlich mitgeteilt worden, sagte Staatssekretärin Ellen Lord im Pentagon.
All levels of the U.S. government have consistently communicated that the F-35 and S-400 are incompatible.
Ungeachtet dieser amerikanischen Warnungen hatte die Türkei bereits am Freitag die ersten Teile des russischen Raketenabwehrsystems entgegengenommen. Damit waren Fakten geschaffen worden, die keine andere Antwort zugelassen hätten, erklärte Ellen Lord. Das US-Militär befürchtet, dass Russland Zugang zu geheimen Daten des F-35-Jets erhalten könnte, wenn das russische Luftabwehrsystem in unmittelbarer Nähe zum Kampfflugzeug operiert. Die Entscheidung der US-Administration hat weitreichende Folgen für den NATO-Partner Türkei. Das Land fällt nun als Produzent von insgesamt 900 Einzelteilen aus, wird dadurch Arbeitsplätze verlieren und überdies keine milliardenschweren Zuwendungen mehr bekommen. Auf der anderen Seite müssen die Vereinigten Staaten 500 bis 600 Millionen Dollar für die Umstrukturierung der gesamten Produktions- und Lieferkette aufwenden. Die US-Administration betonte, dass die militärische Zusammenarbeit und das gemeinsame Training mit dem NATO-Partner Türkei grundsätzlich aufrechterhalten werden sollen.
Wegen der anhaltenden Ebola-Epidemie im Kongo hat die Weltgesundheitsorganisation WHO eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen. Die WHO folgte damit der Empfehlung des Expertenrates, der in Genf über die Lage beraten hatte. Karl-Dietrich Meurer.
Mit der Ausrufung des Notstands will die Weltgesundheitsorganisation WHO den Kampf gegen das oft tödlich verlaufende Tropenfieber in der Demokratischen Republik Kongo und in den Nachbarländern verschärfen. Finanzmittel können so schneller bereitgestellt werden, etwa für Behandlungszentren oder die Ausbildung weiterer Hilfskräfte. Auch soll die Impfkampagne verstärkt werden. Die Bedrohung habe sich erhöht, dadurch, dass zuletzt Ebola-Fälle in der Millionenstadt Goma und in Kongos Nachbarland Uganda aufgetreten sind. Gleichzeitig wurde aber betont, dass man derzeit nicht von einer Ausbreitung der Krankheit über die Region hinaus ausgehe. Es soll keine Einschränkungen bei Reisen oder Handel geben. Grenzschließungen könnten vielmehr dazu führen, dass Menschen Schleichwege benutzen und nicht die offiziellen Grenzübergänge, wo medizinisches Personal bei Reisenden nach Krankheitszeichen Ausschau hält. WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus mahnte in Genf, es sei an der Zeit, dass die Welt die Krise mehr beachte und die Anstrengungen im Kampf dagegen unterstütze. Die Gesundheitsexperten sind besorgt, weil der aktuelle Ebola-Ausbruch in zwei Unruheprovinzen des Kongo auch nach einem Jahr noch nicht unter Kontrolle ist. Insgesamt gab es seit Mitte letzten Jahres mehr als 2500 bestätigte Ebola-Fälle, mehr als 1600 der Infizierten starben.
Sein Leben gleicht einem Hollywood-Film. Nun ist der mexikanische Drogenboss El Chapo Guzman zu lebenslanger Haft in einem US-Gefängnis verurteilt worden. Ein Richter in New York hatte entschieden, dass eine vorzeitige Entlassung ausgeschlossen ist. Peter Mücke.
El Chapo wird erwartungsgemäß den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Richter Brian Cogan verurteilte den amerikanischen Drogenbaron zu lebenslanger Haft plus 30 Jahre. Außerdem soll Guzman 12,6 Milliarden Dollar zahlen. Eine Hinrichtung, die rein rechtlich möglich gewesen wäre, hatten Mexiko und die USA vor der Auslieferung ausgeschlossen. Im Februar war Guzman in einem der größten Drogenprozesse der USA von einer Jury in New York in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Unter anderem wegen Herstellung und Schmuggel großer Mengen Drogen, Waffenhandel und Geldwäsche. Guzman gilt als der mächtigste Drogenbaron seit dem Kolumbianer Pablo Escobar und kontrollierte mit seinem Sinaloa-Kartell den Drogenmarkt in den USA. Seine Verteidiger hatten bis zuletzt erfolglos versucht, den Prozess neu aufrollen zu lassen. Für Schlagzeilen hatte El Chapo vor allem durch zwei spektakuläre Gefängnisausbrüche in Mexiko gesorgt. 2015 war er mit dem Motorrad durch einen 1,6 Kilometer langen Tunnel entkommen, der vom Nachbarhaus bis direkt unter die Zellendusche gegraben worden war. Vor 2,5 Jahren wurde El Chapo nach New York ausgeliefert, nachdem ihn mexikanische und US-amerikanische Drogenfahnder festnehmen konnten.
Es war ein harter Schlag gegen den islamistischen Terror in Pakistan. Der Extremistenführer Hafiz Saeed wurde festgenommen. Bernd Muschborowska.
Hafiz Mohammed Saeed gilt als Drahtzieher des Terroranschlags in der südindischen Millionenstadt Mumbai im Jahr 2008. Er ist der Anführer der pakistanischen Terrorgruppen Lashkar-e-Taiba und Jamaat-ud-Dawa. Wie der pakistanische Fernsehsender Jio TV berichtete, wurde er jetzt während einer Fahrt von Lahore nach Gujranwala in Haft genommen. Er soll wegen Terrorfinanzierung angeklagt werden. Hafiz Saeed steht seit Jahren auf der UN-Sanktionsliste für weltweit gesuchte Terroristen. Die USA machten schon lange Druck auf Pakistan und forderten seine Festnahme und Auslieferung. Medienberichten zufolge ist auf seinen Kopf eine Belohnung von 10 Millionen US-Dollar ausgesetzt. Warum die Festnahme jetzt erfolgte, ist unbekannt. Möglicherweise hat das mit der geplanten US-Reise des pakistanischen Premierministers zu tun. Imran Khan wird nächste Woche in Washington erwartet. Die pakistanischen Behörden haben die Forderungen nach einer Festnahme Saeeds bislang mit der Begründung abgelehnt, Indien habe nicht genügend Beweise für seine Verbindung zum Terroranschlag in Mumbai vorgelegt.
Wer krank ist, soll nicht auch noch günstigste Medikamente auf Rezept suchen müssen. Darum gibt es einheitliche Preise. Ausländische Online-Händler sind aber ausgenommen. Das soll sich nun ändern. Dayala Lang.
Die Apotheke ist ein gutes Stück Heimat,
sagt Jens Spahn, der selbst auf einem Dorf aufwuchs. Gerade in ländlichen Regionen sei sie wichtig für die medizinische Versorgung. Damit es auch in Zukunft noch überall Apotheken gibt, möchte er die Apotheken vor Ort mit seinem neuen Gesetz finanziell stärken, sagt der Bundesgesundheitsminister. Unter anderem will er ihnen zusätzliche Gelder bereitstellen, damit sie den Patienten einen besseren Service anbieten können.
Da geht es zum Beispiel um Medikationsanalyse für die Patientinnen und Patienten, die teilweise 10, 12, 15 Medikamente am Tag nehmen und wo es einfach auch Sinn macht, dass nochmal jemand draufschaut, ob und wie das in der Kombination Sinn macht.
Außerdem will Spahn mit dem Gesetz Rabatte für Medikamente bei ausländischen Online-Apotheken verbieten. Online bestellte Medikamente sollten nicht billiger sein als in der Apotheke. Allerdings könnte dieser Vorschlag zu Problemen mit dem europäischen Recht führen. Denn der Europäische Gerichtshof hatte vor 3 Jahren erlaubt, dass europäische Online-Apotheken auch deutschen Kunden Rabatte anbieten dürfen. Spahn will nun das Gespräch mit der EU-Kommission suchen.
Willkommen zur Börse. Zunächst der Blick nach New York. Der Dow Jones schloss im Minus und landete bei 27.220 Punkten. Der Technologienetz Nasdaq schloss ebenfalls im Minus und landete bei 7.889 Punkten. Wie es in Frankfurt aussah, Volker Hirt.
Donald Trump stört die Ferienstimmung. Das mit China und dem Handelsstreit sei längst noch nicht ausgestanden, aber wer hätte das gedacht? Es war nicht gerade ein substanzieller Tweet des US-Präsidenten an diesem Tag. Entsprechend gelassen gehen die Börsianer weltweit damit um. Die Kurse in den USA bewegen sich kaum. In Deutschland sieht es ein bisschen anders aus. Da aber der DAX seit Jahresbeginn um rund 13% zugelegt hat, frischt der ein oder andere die Urlaubskasse auf und nimmt Gewinne mit. Deutlich wird das bei den Werten von Wirecard und Deutsche Bank, zwei Titel, die in den letzten Tagen gut gelaufen sind und heute deutlich nachgegeben haben, obwohl es keine negativen Berichte gab. So richtig erfreuliche Nachrichten fehlten aber auch, Beispiel Fresenius Medical Care und Fresenius AG. Die machen gute Geschäfte mit Dialyseverfahren in den USA. Den Markt wollen jetzt amerikanische Konkurrenten verstärkt erobern. Entsprechende Meldungen machen die beiden deutschen DAX-Titel zu den Verlierern des Tages. Die beiden Unternehmen verzeichnen Wertverluste von 3,5 bzw. 2,5%. Auch die Autoindustrie ächzt. Die Kunden sind hin und her gerissen zwischen Dieselskandal und dem E-Auto-Hype. Was tun? Ach, lieber das alte Auto behalten, es fährt ja noch. Die Zulassungszahlen in Europa haben um fast 8% gegenüber dem Vorjahresmonat nachgelassen. Volkswagen verzeichnet ein Minus von annähernd 10%. VW, Daimler, BMW, alle verlieren deutlich über 1% an Wert. Der DAX beendet den Parketthandel mit einem Abschlag von 0,7% und steht bei 12.345 Punkten.
Wir bleiben bei Wirtschaftsthemen. Wer bei der Online-Plattform Amazon Waren bestellt, bekommt sie nicht immer direkt von Amazon. Ein Großteil stammt von Händlern, welche die Webseiten der US-Firma als Plattform nutzen. Einige dieser Händler waren unzufrieden und bekommen nun eine gute Nachricht aus Bonn. Auf Druck des Bundeskartellamts gesteht der Online-Riese Händlern, die auf sogenannten Amazon-Marketplätzen ihre Produkte verkaufen, mehr Rechte zu. Die Einzelheiten von Jochen Hilgers.
Amazon wickelt mehr als die Hälfte seines Gesamtgeschäfts über Händler ab. Nicht nur aus Deutschland, auch aus anderen europäischen Ländern, aus Asien und Amerika erreichten das Bundeskartellamt zum Teil gravierende Beschwerden. Für die Händler gibt es jetzt deutlich bessere Bedingungen im Geschäftsverkehr. Bisher galt zum Beispiel als Gerichtsstand ausschließlich Luxemburg. Dort mussten Klagen eingereicht werden, so der Präsident des Bundeskartellamtes Andreas Mund. Natürlich in Französisch.
Kann man sich vorstellen, wie schwierig das für einen kleinen Händler ist,
in Luxemburg gegen Amazon zu Gericht zu gehen. Das haben wir auch geändert. Gerichtsstand ist nicht mehr ausschließlich Luxemburg, sondern auch hier in Deutschland.
Ein weiterer Vorteil für die 300.000 Händler: die Haftungsregeln. Bisher war Amazon praktisch von jeglicher Haftung freigestellt.
Wir hatten viele Beschwerden, insbesondere auch hier in Deutschland. Da ging es immer wieder um dieselben Fragen, nämlich, dass die Haftung von Amazon gegenüber den Händlern ausgeschlossen ist, sogar für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Das hat sich jetzt geändert.
Es müssen zähe Verhandlungen zwischen dem Bundeskartellamt und Amazon gewesen sein. Schließlich erreichten die Bonner Wettbewerbshüter aber auch, dass Amazon kein Recht mehr hat, Kündigungen ohne Angaben von Gründen auszusprechen.
Wir haben jetzt bewirkt, dass für ordentliche Kündigungen jedenfalls eine 30-Tage-Frist gilt. Und bei außerordentlichen Kündigungen muss Amazon diese Kündigung begründen und den Händler informieren, warum ihm gekündigt wird. Auch das ist neu.
Amazon ist der mit Abstand wichtigste Online-Händler im deutschsprachigen Raum. 2018 wurden 300 Millionen verschiedene Artikel angeboten und 1,3 Milliarden Produkte verkauft. Allein in Deutschland lag der Konzernumsatz bei weit mehr als 20 Milliarden Euro. Transparenz aber, so Kartellamtschef Mund, war lange Zeit nicht gerade ein Aushängeschild von Amazon.
Es war bisher schwierig, diese Regeln von Amazon überhaupt zu finden. Da haben wir jetzt für Transparenz gesorgt. Und langfristig wird diese Entscheidung auch dafür sorgen, dass Produktbewertungen, die über die Händler zu Amazon kommen, besser berücksichtigt werden. Also eine Fülle von Änderungen, mit denen wir die Beschwerden der Händler aufgegriffen haben.
Amazon hat den Änderungen bereits zugestimmt, womit das Verfahren als erledigt gilt. Auch eine Geldstrafe wird es nicht geben.
Aus Bonn berichtete Jochen Hilgers. Der Widerstand ist breit und das, obwohl sie noch gar nicht existiert. Libra, die digitale Währung des Internetriesen Facebook, soll erst in der ersten Jahreshälfte 2020 zu kaufen sein. Libra soll es allen Nutzern ermöglichen, untereinander Geld zu versenden und Waren von Unternehmen zu kaufen. Doch schon jetzt gibt es starke Vorbehalte, unter anderem unter den G7-Staaten. Das ist beim Treffen der Finanzminister zum Ausdruck gekommen. Allen voran ist es der deutsche Olaf Scholz, der seine Zweifel vorbringt. Viel deutlicher können Finanzminister ihrer Skepsis kaum Ausdruck verleihen, wie Theo Gers berichtet.
Die Finanzminister der G7-Staaten feuern einen unüberhörbaren Warnschuss in Richtung Facebook und Co. Die neue Digitalwährung Libra, die Facebook zusammen mit anderen großen Unternehmen aus der Internetwirtschaft im ersten Halbjahr 2020 anbieten will, kann erst starten, wenn klar ist, dass für Libra die gleichen Regeln gelten wie für andere Währungen oder Zahlungssysteme auch.
Ich bin fest davon überzeugt, dass jetzt schnell gehandelt werden muss und dass ohne dass alle rechtlichen und regulatorischen Fragestellungen, auch solche, die neu auf den Tisch kommen, gelöst werden, es auch nicht losgehen kann mit einem solchen System.
Sagt Bundesfinanzminister Olaf Scholz nach der ersten Beratungsrunde zum Thema Kryptowährungen. Im Klartext, auf die lange Bank geschoben werden soll die Prüfung nicht, aber so einfach loslegen können Facebook und Co. auch nicht. Das ist die klare Botschaft der G7 aus Chantilly.
Ich glaube, dass es schon wichtig ist, mitzubekommen, dass so viele Verantwortliche so besorgt sind. Wir sind es auch.
Es sind nicht nur leichte Vorbehalte, die hinter dem Warnschuss der G7 stehen. Olaf Scholz fasst die Stimmung nach der ersten Beratungsrunde zu diesem Thema so zusammen.
Die G7-Finanzminister, die Zentralbanker, die hier zusammensitzen, haben alle schwere Bedenken und haben sich vorgenommen, dass sehr sorgfältig kontrolliert wird, ob alle heutigen Vorschriften eingehalten werden und sehr sorgfältig auch kontrolliert wird, ob für die Zukunft noch Regelungen verändert werden müssen, damit wir die Stabilität des internationalen Finanzsystems gewährleisten können.
Auf dem Spiel stehen die Stabilität von Währungen ebenso wie die Datensicherheit, die Einhaltung aller Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. All das müsse eingehalten werden. Das erinnert an den Versuch, durch eine scharfe Regulierung das ganze Projekt Libra womöglich uninteressant machen zu können. Doch wenn Internetgiganten wie Facebook eine eigene Währung oder ein eigenes Zahlungssystem ankündigen, geht es auch um die Frage, wie groß die Macht dieser Konzerne noch werden darf. Wir wollen nicht, dass Privatunternehmen die Möglichkeit haben, eine souveräne Währung zu schaffen, erklärte der Gastgeber, Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire, schon zu Beginn des Treffens und hatte damit den Ton im Grunde vorgegeben. Zeitnah wollen sich die Europäer auch auf einen gemeinsamen Vorschlag für die Nachfolge der bisherigen EWF-Chefin Christine Lagarde einigen, die Anfang November neue Präsidentin der EZB wird. Am Rande des Treffens in Chantilly gebe es viele Diskussionen, bestätigt Olaf Scholz, ohne natürlich jetzt schon Namen zu nennen.
Wir werden einen europäischen Vorschlag miteinander machen und Sie werden sich über unseren gemeinsamen Vorschlag sehr freuen.
Olaf Scholz, der deutsche Finanzminister, zum Ende des Beitrags von Theo Gers. Monatelang hatten die Unruhen angehalten, dann vor knapp 2 Wochen hatten das Militär und die Opposition eine Einigung über Sudans Zukunft erzielt. Für eine Übergangszeit von etwas mehr als 3 Jahren soll nun ein oberster Rat mit gleicher Beteiligung beider Seiten und einer wechselnden Führung eingeführt werden. Danach sollen Wahlen stattfinden. Das Dokument, das all dies festhält, wurde nun in Khartoum von Vertretern der Militärführung des Landes und des Oppositionsbündnisses Deklaration für Freiheit und Wandel unterzeichnet. Darüber berichtet Anna Almeling.
Als Mahmoud al-Dadiri in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum vor das Mikrofon tritt, bleibt ihm fast die Stimme im Halse stecken. Wochenlang hatte sich der Gesandte der äthiopischen Regierung im Sudan mit Vermittlern der Afrikanischen Union bemüht, einen Ausweg aus der Krise im Sudan zu finden. Jetzt scheint der erste Schritt geschafft zu sein. Das Militär und die Opposition haben eine Einigung auf eine politische Übergangsphase unterschrieben. Wir, die 2 Vermittler der Afrikanischen Union und der Republik Äthiopien, hatten die Ehre, Partner und Zeugen einer entscheidenden Phase in der modernen Geschichte dieses großen Landes, des Sudan und seines großartigen Volkes zu sein. Mitglieder von Militärrat und Opposition sollen den Sudan künftig gemeinsam führen, 3 Jahre lang unterstützt von einer Regierung aus Zivilisten. Anschließend soll es Wahlen geben, etwas früher als die Opposition es ursprünglich verlangt hatte, aber deutlich später als das Militär es gefordert hatte. Damit beginne eine neue Ära für den Sudan, sagt Vermittler Mahmoud al-Dadiri. Dieses Volk muss aus der Grube der Armut und der Blockade herausgeholt werden. Der Sudan muss auch von der Liste der Staaten gestrichen werden, die den Terror unterstützen. Dieses großartige Volk hat solch einen historischen Tag verdient, an dem alle Parteien als eine Einheit zusammengearbeitet haben. Glückwunsch an den Sudan und Glückwunsch an Afrika. In den kommenden Tagen soll ein 2. Dokument mit Einzelheiten zur Verfassung und zur Übergangsphase unterzeichnet werden. Ibrahim al-Amin, Unterhändler der Opposition bei den Verhandlungen und Mitglied des Bündnisses für Freiheit und Wandel, hat lange dafür gekämpft. Es ist ein großartiger Moment, den die Sudanesen in allen Teilen des Landes feiern. Unsere Revolution hat einen grundsätzlichen Wandel nicht nur im Sudan, sondern in der gesamten Region bewirkt. Unsere Revolution macht klar, dass wir den Wandel im Sudan verwirklichen. Aus diesem Grunde sind wir sicher, dass durch diese Moral, durch die Toleranz und Akzeptanz des anderen, eine neue Generation die Macht in diesem Land übernimmt. Sudans Präsident Omar al-Bashir hatte das Land 3 Jahrzehnte lang mit harter Hand regiert. Nach monatelangen Protesten stürzte das Militär al-Bashir im April, übernahm die Macht und ging zuletzt hart gegen die Demonstranten vor. Anfang Juni wurden bei der gewaltsamen Räumung eines Protestlagers vor dem Hauptquartier der Streitkräfte mehr als 100 Menschen getötet. Viele Sudanesen machen den stellvertretenden Chef des Militärrates und Anführer der sogenannten schnellen Eingreiftruppe Mohamed Hamdan Daglo, genannt Hemeti, für die Gewalt verantwortlich. Nach weiteren Massenprotesten gegen die Herrschaft des Militärs setzten sich Vertreter der beiden Konfliktparteien aber wieder an einen Tisch. Die Herausforderungen für den Sudan sind dennoch gewaltig. Das Land hat 30 Jahre Diktatur hinter sich, die politische Opposition ist nicht gut organisiert. Bewaffnete Milizen und islamistische Bewegungen, die sich die Macht mit al-Bashir geteilt haben, wollen ihren Einfluss sichern. Die Armut ist groß, die Wirtschaft sehr schwach. Und die Erwartungen der Menschen sind hoch.
Einigung im Sudan. Anne Almeling berichtete darüber. Und um 23.53 Uhr kommen wir zur Presseschau mit dem Blick auf die Pressestimme von morgen. Khaled Naha ist bei mir im Studio.
Der Amtsantritt von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer als Bundesverteidigungsministerin beherrscht die Kommentarspalten der Zeitungen. Der Mannheimer Morgen kritisiert, dass Kramp-Karrenbauer zuvor einen Kabinettsposten noch ausgeschlossen hatte. Sicher wird sie der Öffentlichkeit noch wohlfeile Erklärungen auftischen. Irgendetwas mit Verantwortung in schwerer Zeit oder so. Nur, die Wahrheit wird man nicht hören. dass ihr Wechsel ins Verteidigungsministerium eine Notoperation zur Rettung der eigenen Kanzlerkandidatur ist. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe fragen deshalb: Ist nicht genau die Art und Weise, wie Kramp-Karrenbauer nun ins Verteidigungsministerium gekommen ist, Ballast an ihrem Bein? Denn das ist unbestritten. Mit ihrem plötzlichen Salto rückwärts hat AKK ihr wertvollstes Pfund beschädigt: ihre Glaubwürdigkeit. Die Lübecker Nachrichten sehen Merkel und Kramp-Karrenbauer unter Zugzwang. Als Parteivorsitzende ohne Ministeramt wurde Kramp-Karrenbauer zuletzt zur Königin ohne Land. Ihre Anwesenheit bei den Lagebesprechungen im Kanzleramt wurden als Praktikum verspottet. Sie verlor Ansehen und damit die Chance auf das Kanzleramt. Weder Kramp-Karrenbauer noch der Bundeskanzlerin konnte das recht sein. Der Münchner Merkur beklagt, dass das eigentliche Thema zu kurz kommt. Merkels Entscheidung, die in Verteidigungsfragen unbeleckte Kramp-Karrenbauer zur Ministerin zu machen, dient dem Ziel, der schon fast gescheiterten Kanzlerkandidatur ihrer Ziehtochter neues Leben einzuhauchen und den Rivalen Spahn zu stoppen. Und die Bundeswehr, die bleibt das, was sie in der Ära Merkel immer war: Manövriermasse. Ein anderes Thema in den Zeitungen ist die geplante Impfpflicht für Kinder an Schulen und öffentlichen Kindertagesstätten sowie für Personal an vielen Einrichtungen. Die Neue Osnabrücker Zeitung fordert sogar eine Ausweitung der vorgestellten Pläne. Denn die Ansteckungsgefahr ist nicht auf Gemeinschaftseinrichtungen begrenzt. Zudem wird meist sowieso gegen mehrere Krankheiten auf einmal gespritzt. Deshalb sollte die Pflicht auf die gesamte Bevölkerung ausgeweitet werden für alle Impfungen, die die Ständige Impfkommission empfiehlt und die Krankenkasse bezahlt. Auch die oberhessische Presse aus Marburg kritisiert die Einschränkungen. Bei den Erwachsenen soll die Impfpflicht nur für bestimmte Personengruppen gelten. Spahn vergleicht die Impfpflicht mit den Straßenverkehrsregeln. Sein Gesetz ist so inkonsequent, als würden Tempoverstöße nur bei Fahranfängern bestraft. Wirksamer Schutz sieht anders aus. Die Augsburger Allgemeine mahnt dagegen: Das Impfen ist Opfer seines eigenen Erfolgs. Weil es zum Verschwinden vieler schlimmer Krankheiten wie der Pocken geführt hat, halten es viele für nicht mehr so wichtig. Durch eine deutliche Verbesserung der Erinnerungsverfahren und einen massiven Ausbau der Informationsangebote hätte sich die Masernimpfquote daher auch steigern lassen. Die Braunschweiger Zeitung sieht das ähnlich. Mediziner fragen zu Recht: Warum gibt es dann nicht auch eine Pflichtimpfung gegen Diphtherie, Keuchhusten, Mumps oder Röteln? Das verfassungsrechtlich geschützte Selbstbestimmungsrecht auf körperliche Unversehrtheit ist ein hohes Gut. Es einzuschränken bedarf besserer Gründe.
Khaled Nahar mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Morgen früh ab kurz nach 5 geht's an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen. Auch dort Thema die Personalie Annegret Kramp-Karrenbauer. Unter anderem, welchen Herausforderungen bei der Bundeswehr sie sich nun stellen muss. Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Sendung, zu unserem Programm haben möchten, Blick ins Internet unter dlf.de. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.